Liebe Freunde, wenn mein vierjähriger Enkel zu mir gesagt hat, Opa, im Garten liegt eine dünne Schlange, dann ist das harmlos. Er meint ja weiter nichts als einen Regenwurm. Wenn meine Mutter uns erzählte, wie sie von der richtigen Schlange angefallen wurde, da waren wir atemlos. Ihr müsst wissen, meine Eltern, die waren Missionare in Indien und dort sind die Schlangen zahlreicher als bei uns die Regenwürmer. Wenn du die Bibel liest, da findest du auch eine ganze Menge von Schlangengeschichten. Die bekannteste ist ja die von Adam und Eva und so, die erzähle ich euch nicht. Ich erzähle euch die seltsamste Schlangengeschichte, die in der Bibel steht. Im 4. Buch Mose, Kapitel 21. Da lesen wir, das Volk Israel war aus der ägyptischen Gefangenschaft geflohen, zog durch die Wüste, am Tage war es heiß, in der Nacht war es kalt und jeden Tag dasselbe Essen. Montags Manna mit Wachteln, dienstags Wachteln mit Manna, mittwochs wieder Manna mit Wachteln und so weiter und so fort. Das ist so, wie wenn du jeden Tag Brötchen mit Brathähnchen essen müsstest. Das geht vielleicht 3 Tage lang gut, aber am 4. Tag, da kannst du die Viecher nicht mehr ersehen. Und während du an der knusprigen Haut deines Gummiadlers rumzerrst, fängst du an zu träumen und es entsteht vor deinem inneren Auge das Bild einer schlanken Bockwurst. Und du hast nur noch einen Wunsch, so eine ganz ordinäre, gewöhnliche Bockwurst essen zu dürfen. Hitze, Kälte, Hunger und Durst, einseitige Ernährung, vielseitige Gefahren, das alles haben die Israeliten nur ausgehalten. Aber als die an das Umleitungsschild kamen, da brach die Revolution aus. Ihr wisst ja, wie das ist. Der Mensch ist unglaublich belastbar, aber irgendwo hat jeder Mensch seine Grenze. Und wenn er an diesen Punkt kommt und ihn überschreitet, dann bricht er eben zusammen. Und dieser Punkt war das Volk Israel, für das Volk Israel das Umleitungsschild. Als die da ankamen, da war der Ofen aus. Das kam so. Die Israeliten wollten nach Kanaan. Und um dahin zu kommen, mussten die durch das Hoheitsgebiet der Edomiter. Aber die Edomiter, die weigerten sich, eine Durchreisegenehmigung zu erteilen. Die stellten kein Transitvisum aus, sondern stellten einfach ein riesiges Umleitungsschild aus, Pfeil Richtung Wüste, Länge der Umleitung, so und so viele 100 Kilometer. Du weißt ja, wie das ist, wenn man irgendwo hin will und kommt an so ein blödes Umleitungsschild, was einen wieder Zeit kostet, da kommt natürlich Freude auf. 4. Buch Mose, Kapitel 21. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete gegen Gott und gegen Mose. Solange alles glatt geht, da gehst du in deine Gemeinde und der Glaube an Gott fällt dir relativ leicht. Sobald es beschwerlich wird, da fällt dir auch das Vertrauen zu Gott schwer. Und wenn es bei dir im Leben nicht so geht, wie du willst, also wenn du an ein Umleitungsschild kommst, da fängst du an zu maulen und das Erste, was du brauchst, ist natürlich ein Sündenbock. Denn Schuld, das ist klar, Schuld sind immer die anderen. Dass du selber vielleicht auf den falschen Weg geraten sein könntest, also auf die Idee kommst du ja zuallerletzt. Nee, du bist okay. Und die, die den Mist gebaut haben, das sind immer die anderen. Das sind die da oben, das ist der da oben, das ist Gott. Der hätte gefälligst besser aufpassen müssen, damit dein Leben ohne Probleme verläuft. Und da kommt dann die Frage, wenn irgendwas passiert, was dir nicht gefällt, wie konnte Gott das zulassen? Das ist heute zwar nicht unser Thema, aber ich will mal wenigstens ein paar Gedanken dazu sagen. Gott hat den Menschen bestimmte Ordnung gegeben, zum Beispiel die 10 Gebote. Und hat gesagt, wenn ihr euch danach richtet, dann klappt's und wenn nicht, dann kracht's. So, jetzt stellt euch mal vor, da fährt einer bei Rot über die Kreuzung, die Folge, es kracht. Der Fahrer steigt aus, wirft einen Blick auf seine verbeulte Karosse und wirft dem dabeistehenden Verkehrspolizisten vor, wie konnten Sie das zulassen? Na, wie finde ich denn sowas? Nicht der Verkehrspolizist ist schuld, sondern der Fahrer. Und wenn der Mensch mit Absicht das Gebot Gottes übertritt und dann reinfliegt, dann ist in den meisten Fällen die Frage, wie konnte Gott das zulassen, eine Unverschämtheit. Die ist unfair. Unlogisch. Wie oft habe ich mir schon anhören müssen, bei Verkehrsunfällen, dass es heißt, als es gekracht hat, wo war denn da Gott? Das weiß ich nicht. Aber ich weiß jedenfalls genau, dass er da war, als du losgefahren bist. Wie fährst du denn los? Zündschlüssel rein, Musik an, tschuck, ab, Gas geben. Ja, am Anfang, als du eingestiegen bist, da war ja Gott da. Und er hat darauf gewartet, dass du ihn einlädst, dass er mitfährt. Hast du ihn denn eingeladen? Hast du denn Gott gebeten, dass er seinen Schutzengel mit dir schickt? Damit du niemanden gefährdest, kein anderer dich gefährdet und dass du sicher am Ziel ankommst? Nee, hast du alles vergessen. Aber wenn es dann gekracht hat, da verlangst du, dass Gott da sein muss. Und wenn du schon immer so fragst, wie konnte Gott das zulassen, dann musst du fairerweise auch fragen, wie konnte Gott zulassen, dass du ein Leben lang bei Rot über die Kreuzung gekachelt bist, also die Gebote übertreten hast, und es geht dir gut, dir ist nichts passiert, Gott scheint gar nicht da zu sein. Und was heißt überhaupt, wie konnte Gott das zulassen? Wir haben doch die Zulassung, Gott in unser Leben reinzureden, schon längst entzogen. Als die europäische Verfassung gebaut werden sollte, da haben die Völker Europas beschlossen, der Name Gott sollte in der Verfassung nicht vorkommen. Und die meisten Menschen haben doch Gott längst die Zulassung entzogen, irgendwas in sein Leben reinzureden. Das macht doch jeder heutzutage, was er will, ohne sich nach den Geboten Gottes zu richten. Also mit anderen Worten, in meisten Fällen ist die Frage, wie konnte Gott das zulassen, unfair. Gott, warum? Das war die Frage der Israeliten, als sie an das Umleitungsschild kamen. Als ihr Weg anders ging, als sie sich das gedacht hatten. Gott, warum? Es gibt auch Fälle, wo die Frage durchaus verständlich ist. Ich denke sogar, jeder Mensch kommt irgendwann im Leben mal an eine Stelle, wo er diese Frage stellt. Selbst Jesus hat die Frage gestellt. Als er am Kreuz hing, da hat er geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber ich sage dir, es ist ein grundsätzlicher Unterschied, ob du die Frage, so wie Jesus, als ein gläubiger Mensch stellst oder als ein Ungläubiger. Für euch Ungläubige, da ist Zweifel an Gott doch weiter nichts als eine intellektuelle Spielerei. Weil ihr an Gott ja nicht glaubt, den gibt es ja gar nicht. Was wirkliche Zweifel an Gott sind, das weiß nur der Christ. Weißt du, wenn du dein Leben in die Hände Gottes gelegt hast und ihm vertraust, und dann passieren dir im Leben Dinge, die du nicht einordnen kannst, wo dir der Boden unter den Füßen verschwindet, da stellst du die Frage, warum? Ich kenne die Frage auch. Ich hatte eine Bekannte, Mutter von 3 kleinen Kindern, und eines Tages bekam die Krebs. Und ihr wisst ja, wie das ist, wenn einer in der Familie Krebs bekommt, zumal wenn es die Mutter ist, oder könnt ihr euch vorstellen. Viele Menschen haben für diese Frau gebetet. Oft bin ich noch nachts, wenn ich um 12 zum Dienst nach Hause kam, noch auf das Dorf gefahren, wo die lebte, um für die Frau zu beten, ihr die Hände aufzulegen, wie das uns als Knechten Gottes ja befohlen ist. Aber die Dorothea, die wurde immer weniger. Eines Tages, da kam ich zu ihr hin, da lag die bloß noch auf so einem Bett. Und da hat die mich angeguckt und hat sie mir gesagt, Theo, wenn ich gestorben bin, beerdigst du mich da. Also das hatte mich noch nie einer meiner Freunde gefragt. Hat bloß noch ein paar Wochen gedauert, da war es soweit. Da lag sie im Sarg und ich stand im Talar daneben. Und jetzt hat die Gemeinde mich angeguckt, so wie ihr mich angucken könntet. Und das war mir klar, das war eine Frage, die im Raum stand, die aus den Augen und den Gesichtern von allen sprach. Jetzt, Pfarrer, erklär mal, warum hat Gott das zugelassen, dass die Dorothea, eine Mutter von 3 kleinen Kindern, so grausam gehen muss? Ich habe die Frage damals nicht beantworten können. Ich habe denen damals gesagt, dass Gott keine Fehler macht und dass auf alle Fälle der Mensch wissen muss, Gott ist mein Vater und der tut mir nichts Böses, selbst wenn er mir meine Ehefrau wegnimmt. Der macht nichts falsch und der tut nichts Böses. Wenn du diese Frage nicht so beantworten kannst, dass Gott dein Vater ist, dann wirst du, wenn du in solche Schwierigkeiten mal kommst, in diesen Schwierigkeiten stecken bleiben können. Diese Frage ist ja ein grundsätzliches Misstrauen. Dahinter steckt doch die Meinung, Gott hat die Regie nicht mehr, der hat nicht aufgepasst, der ist unfähig, der macht Fehler. Das ist ja nicht nur Zweifel an Gottes Fähigkeiten, das ist auch Zweifel an seiner Güte und an seinen Verheißungen. Gott hatte den Israeliten versprochen, dass er sie nach Kanaan bringen würde. Aber die Israeliten hatten kein Vertrauen zu Gott, dass er das fertig bringen würde. Und das war ihre Schuld. Und das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Unglaube, Ungehorsam, mangelndes Vertrauen an Gott. Und aus diesem Misstrauen, da kommt dann dieses miesmacherische Gemaule der Israeliten, dass sie sagen, warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier. Und uns ekelt vor dieser ekligen Speise. Die haben überhaupt keinen Durchblick mehr, wie das eigentlich gelaufen war. Gott hatte sie aus der Sklaverei befreit. Hatten sie vergessen. Gott hatte sie durch das Rote Meer durchgeführt. Hatten sie vergessen. Gott hatte ihnen versprochen, sie nach Kanaan zu bringen. Hatten sie vergessen. Und dass sie nicht gleich nach Kanaan kamen, sondern 40 Jahre durch die Wüste irren mussten und dass das ihre eigene Schuld war, hatten sie auch vergessen. Alles vergessen, aber am Essen mäkeln. Uns ekelt vor dieser mageren Speise. Weißt du, du kannst gegen Gott eine ganze Weile meckern. Das ist Gott von Anfang an gewöhnt. Du kannst dich jeden Morgen vor den Spiegel stellen und bei Gott darüber beschweren, dass er dir nicht so eine Traumfigur wie der Heidi Klum gegeben hat. Und ich sage dir, das haut Gott, den Chef des Universums, nicht gleich von seinem Stuhl, wenn Klein Erna an seiner Weltregierung irgendwas auszusetzen hat. Du musst nur damit rechnen, dass Gott eines Tages auch hart reagiert. Vers 6. Da sandte Gott feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Das ist ja nun nicht gerade die feine englische Art, wie Gott sich hier bei seinem ungehorsamen Volk in Erinnerung bringt. Das passt vor allem überhaupt nicht zu unserer Vorstellung vom lieben Gott, der schließlich dazu da ist, uns die Fliegen zu verscheuchen, aber nicht um uns mit feurigen fliegenden Schlangen zu piesacken. Aber ich rede hier ja nicht vom lieben Gott. Ich weiß gar nicht, wer diesen Bubanz überhaupt erfunden hat. Sondern ich rede hier von dem Gott der Bibel. Und die Bibel sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und die sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und diese Seite Gottes, seine Heiligkeit, sein gerechtes Gerichtshandeln, sein Zorn über die Sünde der Menschen, davon wollten die Menschen noch nie etwas wissen. Aber die Bibel sagt ja nicht nur, dass Gott den Sünder liebt, sondern auch, dass er die Sünde hasst. Und die Bibel spricht ja nicht nur von der Liebe Gottes, sondern auch von dem Zorn Gottes über die Sünde. Und unsere Schlangengeschichte ist eine einzige Auslegung des Bibelwortes, der Sold der Sünde ist der Tod. Sünde ist doch kein harmloser Flop, sondern Sünde ist ein tödliches Gift, auch wenn du das im ersten Moment gar nicht so merkst. Hast du schon mal Kohlenmonoxid gerochen? Oder gesehen? Kohlenmonoxid ist ein Gas, das ist garantiert unsichtbar, garantiert geruchlos und garantiert tödlich, wenn du es in deine Lunge reinlässt. Und so ist das mit dem Zeug, was die Bibel Sünde nennt. Wenn du die in dein Leben reinlässt, da merkst du am Anfang gar nicht, wie gefährlich das ist. Aber sie vergiftet dein Leben. Erst gehst du dran kaputt und am Ende gehst du deswegen in die Hölle. Und jetzt komm nicht an und sag, ach, mit der Hölle und so, das ist doch alles nicht so genau und wörtlich zu nehmen. Der liebe Gott, der wird das schon nicht so verbissen sehen. Weißt du, den Israeliten, die von den Schlangen gebissen waren, da war dieses lahme Geschwätz vom lieben Gott, der alle fünf gerade sein lässt, schon längst vergangen. Die vergingen vor Todesangst überall im Lager, waren tote Sterbende. Und sie rannten in ihrer Angst zu Mose und sagten, wir haben gesündigt, als wir gegen Gott und gegen dich gemeckert haben. Mit anderen Worten, es bricht im Lager eine Bekehrungswelle aus. Menschen kehren um zu Gott. Und das ist es, was Gott will. Was er erreichen will durch seine Güte und durch seine Gerichte. Und was er auch heute bei dir erreichen will. Er will dich erreichen. Dein Herz. Damit du vom falschen Wege, auf dem du bist, umkehrst. Als die Israeliten merkten, dass ihre Sünde ihnen den Tod brachte. Und als sie sich bekehrten und um Vergebung baten, da sagt Gott zu Mose, mach dir eine eherne Schlange, also eine metallene Schlange, und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sie ansieht, der soll leben. So steht das hier in der Bibel. Also jetzt wird es ja verrückt. Ich meine, dass Gott feurige Schlangen schickt, um sein müdes Volk munter zu machen, das klingt ja schon ungewöhnlich genug. Aber dass er eine Schlange auf der Stange aufhängen lässt, um die Menschen heil zu machen, das klingt ja geradezu unsinnig. Und genau das werden die Menschen damals auch gedacht und gesagt haben. Ich stelle mir vor, dass die zu Mose gesaust sind und gesagt haben, also komm Mose, das muss ich uns mal erklären. Wie sollte das überhaupt funktionieren? Einfach hinsehen und wupp sind unsere Sünden weg, unsere Wunden weg. Das kann doch gar nicht funktionieren. Du spinnst wohl, das ist doch Dummfang. Uns kann kein Arzt mehr helfen und da hilft uns deine komische Schlange auch nicht. Also sowas ist einfach lächerlich. Und sie gingen lieber zugrunde, weil sie zu stolz waren, einen bittenden Blick auf die Schlange zu werfen. Andere, die haben argumentiert und haben gesagt, na ja, wenn es wenigstens aus Gold wäre oder sowas, aber einfaches Metall, was soll denn das nützen? Ist doch Quatsch. Also an sowas glauben, ist doch primitiv. Und sie gingen zugrunde, weil ihnen die Schlange als Rettungsmittel zu primitiv war. Andere sagten, das klingt zwar primitiv, aber vielleicht hilft es tatsächlich, wenn ich mal zu der Schlange aufblicke. Muss ja nicht gleich sein. Fühle mich ja im Moment noch ganz wohl. Morgen ist auch noch ein Tag. Wenn es mir morgen schlechter gehen sollte, kann ich ja morgen bei der Schlange mal vorbeigucken. Und noch während sie so redeten, tat das Gift in ihrem Körper seine Wirkung. Und es war zu spät, nach der rettenden Schlange zu blicken. Sie gingen zugrunde, weil ihnen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ihnen im entscheidenden Augenblick nicht gelungen war, nach der Schlange zu sehen. Das gibt Momente in der Beziehung zwischen Gott und Mensch, die sind einmalig, die kommen nicht wieder. Es gibt auch einen zu spät. Andere lachen da und beschäftigten sich nur mit sich selber, mit den Wunden am Fuß und an der Hand und sahen nur auf sich, wie immer alles schlimmer wurde. Die sahen immer nur auf sich und nicht auf die erlösende Schlange. Und sie gingen zugrunde. Und dann waren welche im Lager. Die machten, was Gott sagte, auch wenn es primitiv klang. Die glaubten, was Gott sagte, auch wenn es unmöglich klang. Die nahmen ihn beim Wort, obwohl es auch verrückt klang. Die sahen die Schlange an und wurden gerettet. So steht es jedenfalls hier in der Bibel. Wer gebissen wurde und auf diese Schlange sah, blieb am Leben. Und jetzt wird es welche geben von euch, die sagen, also bis jetzt hat er ja ganz nette Geschichten erzählt, aber das kann doch vielleicht sein Ossi-Omas in der Hinterlausitz beibringen, aber doch nicht uns. Wir sind doch gebildete Menschen. Das sind doch Märchen hier für bekloppte Höhlengeister. So was kann man doch als vernünftiger Mensch überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Tja, warum eigentlich nicht? Also Jesus, der ja auch unter anderem ein vernünftiger Mensch gewesen ist, der hat diese Geschichte auf sich bezogen. Und die hat er blutig ernst genommen. Und er hat gesagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Mit Menschensohn meint Jesus sich. Mit erhöht werden meint er, dass er an ein Kreuz gehängt werden muss. und warum er gekreuzigt werden musste und warum sich Gott nichts anderes ausgedacht hat zur Errettung der Menschheit, das hat uns Jesus nie erklärt. Es muss so sein, weil es Gott so beschlossen hat und damit basta. Und das Beste ist immer, dem Wort der Bibel so zu glauben, wie es da steht. Das Einzige, was Gott von dir verlangt, das ist ja, dass du an ihn glaubst. Dass du ihn ansiehst, dass du ihn als deinen Retter ansiehst. Also sieh ihn dir doch mal an, wie er am Kreuz hängt, mit ausgebreiteten Armen. Unfähig, irgendetwas anderes zu tun. Von Gott und den Menschen verlassen, von den Menschen unter dem Kreuz verspottet. Und während er verblutet, noch betet für seine Mörder: Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Leute, wir sind alle ohne Jesus verloren. Und wir alle sind von der gleichen Schlange gebissen und durch das gleiche Gift verseucht, nämlich durch die Sünde, und durch den gleichen Tod bedroht. Und wir alle haben bei Jesus die gleiche Chance, nämlich, dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Jesus möchte, dass du lebst, verstehst du? Dass dein Leben gelingt. Ein junges Mädchen kam mal zu mir nach so einem Vortrag und sagte: Ja, habe ich alles verstanden, ich möchte mich bekehren, aber ich bin doch noch so jung. Die hatte gedacht, wenn sie sich bekehrt, ist der Spaß am Leben vorbei. Dabei ist es doch genau umgedreht. Jesus sagt von sich: Ich bin das Leben und ich bin gekommen, damit euch euer Leben rundum genügt. So ein Leben mit Jesus, das heißt ja nicht, dass er dir alle deine Probleme aus dem Weg räumt. Also so hatten sich das die Israeliten ja am Anfang gedacht, als die von den Schlangen fertig gemacht wurden. Da kamen sie zu Mose gesaust und sagten als erstes: Bittet den Herrn, dass er die Schlangen von uns nimmt. So hätten wir es gern, dass Gott uns die Probleme aus dem Weg räumt. Wie in dem Kindergebet: Lieber Gott, gib doch bitte, dass die Vitamine nicht im Spinat, sondern im Pudding sind. Oder wie das Gebet des alten Hektikers: Lieber Gott, gib mir Geduld, aber bitte gleich. Gott räumt dir die Schlangen und die Schwierigkeiten nicht aus dem Wege. Und er gibt dir keine Garantie für ein problemfreies Leben. Der gibt dir Jesus. Und der gibt dir die Kraft, deine Probleme anzupacken. Und er vergibt dir das, was du falsch gemacht hast, wenn du es bereust. Du brauchst nur das zu glauben, was Jesus als letztes am Kreuz gesagt hat. Da hat er gesagt: Es ist vollbracht. Die Erlösung der Menschheit ist vollbracht und du kannst dazu nichts dazu tun und du brauchst nichts dazu tun. Du brauchst das nur zu glauben. Und jetzt kommt das übliche Gegenargument. Wieso soll ich an einen glauben, der so vor etwa 2000 Jahren da in Israel an einem Kreuz gestorben ist? Wieso kann der mir jetzt heute meine Sünden vergeben? An sowas zu glauben ist doch primitiv. Und tatsächlich gibt es Leute bis zum heutigen Tage, zum Beispiel der Anselm Grün, der sagt: In manchen Köpfen, da schwirrt immer noch die Idee herum, dass Gott seinen Sohn sterben lässt, um unsere Sünden zu vergeben. Doch was ist das für ein Gott, der den Tod seines Sohnes nötig hat, uns vergeben zu können? Damit hat der Anselm Grün genau das ausgedrückt, was viele andere auch denken, nämlich: Glaube an den Gekreuzigten ist Unsinn. An dieser Stelle muss ich euch mal eine Geschichte von alten Napoleon erzählen. Dem wurde mal gesagt, man könnte mit der Dampfmaschine, die damals erfunden worden war, auch mächtige Kriegsschiffe antreiben. Und weil Napoleon ständig Kriegs führte und die ganze Welt erobern wollte, da könnte ihn die Dampfmaschine seinem Eroberungsziel näher bringen. Und als die Offiziere ihm das so unterbreiten, den Vorschlag, da hat der Napoleon zum Fenster rausgeguckt, da geht einer vorbei, der raucht eine Zigarre. Und da hat er höhnisch gefragt: Was, das bisschen Dampf soll ein Kriegsschiff antreiben? Und damit war für ihn der Vorschlag erledigt. Der hielt sich für den Größten und merkte nicht mal, dass er zu dumm war, wenigstens Qualm von Dampf zu unterscheiden. Aber weil er stolz und mächtig war, verhinderte sein Stolz in Verbindung mit seiner Macht und in Verbindung mit seiner Dummheit, dass die Erkenntnis von der Kraft der Dampfmaschine in das damalige Heerwesen eingeführt wurde. Und das hat später unter anderem sein Schicksal besiegelt. Leute, genau das ist unsere Situation. Da bietet Gott uns ein Rettungsmittel an. Und wir lehnen es als zu primitiv ab. Dabei entscheidet sich unser Schicksal genau daran, was wir von dem Gekreuzigten halten. Ob wir in ihm eine Kraft sehen, die unser Leben verändert, oder ob wir ihn verkennen, weil er am Kreuz so einen schäbigen Eindruck macht. Denn als Jesus am Kreuz hing, da hing der nicht zwischen zwei feierlichen Altarkerzen, sondern zwischen zwei fiesen Verbrechern, zwei Terroristen, hat nach Schweiß gestunken, hat nach Gott geschrien. Das war kein eleganter Abgang, sondern das war ein blamables Sterben. Das war wirklich die größte Blamage, die Gott sich je geleistet hat. Aber Jesus war schon immer bereit, sich zu blamieren, bis auf die Knochen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nirgends kann uns jemand näher kommen als im Tod. Und ob du das nur primitiv findest oder nicht, dieser Mann am Kreuz, der da blutend hängt und an unserer Stelle stirbt, der ist Gottes letztes Angebot. Dieser Mann ist Gottes letztes Wort. Dieser Mann ist Gottes Weisheit letzter Schluss. Etwas anderes ist dem großen Gott, der das Universum geschaffen hat und lenkt. Etwas anderes ist dem zur Rettung der Menschheit nicht eingefallen, als seinen Sohn am Kreuz sterben zu lassen. Und da stellst du dich hin mit deiner Beschränktheit und hast noch die Frechheit, Gottes Weisheit als Unsinn abzustempeln. Wir halten unsere Dummheit für der Weisheit letzten Schluss und Gottes Weisheit und Lösung für Dummheit. Aber das hat schon der Apostel Paulus in der Bibel geschrieben. Im Korintherbrief, da heißt es, es kann ja gar nicht anders sein. Für die, die verloren gehen, muss die Botschaft vom Kreuzestod als primitiver Unsinn erscheinen. Wir aber, die wir gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Und bei dieser gegensätzlichen Beurteilung, Unsinn oder Gotteskraft, ist es bis heute geblieben. Der Peter Maffay zum Beispiel, der sagt, ich betrachte Jesus mehr als eine historische Gestalt und weniger als eine Person, die für mich gekreuzigt worden sein sollte. Also der hat gar nicht begriffen, worum es bei Jesus geht. Und der Bob Dylan, der bedeutendste Liedermacher unserer Zeit, der singt nach seiner Bekehrung, dass ein Mann am Kreuz und er ist für dich gekreuzigt, glaube an seine Kraft. Sie reicht aus, um bestehen zu können. Und zwischen diesen beiden Positionen, da gibt es nur Menschen, die sagen, ja, das klingt ja alles schön und gut, aber für mich trifft es nicht zu. Für mich gibt es keine Rettung mehr. Ich habe in meinem Leben schon viel zu viel verkehrt gemacht. Für mich gibt es keine Vergebung. Mensch, was hat denn das damit zu tun, ob du viel oder wenig falsch gemacht hast? Jesus ist für alle Sünden gestorben. Und wenn er bereit war, für seine eigenen Mörder um Vergebung zu bitten, da ist er auch bereit, dir zu vergeben. Selbst wenn du einen Mord wie eine Abtreibung hinter dich gebracht hast. Kümmere dich doch nicht darum, ob du 50 oder 5 Sünden begangen hast, große oder kleine. Alles, was du zu tun hast, ist, sieh auf Jesus. Sieh ihn an. Das heißt, trau ihm zu, dass er dir deine Sünden vergeben kann und dein Leben in Ordnung bringt. Ich sage dir, es ist niemand anders als der Teufel, der dir jetzt einreden will, das käme für dich alles nicht in Frage, weil du zu alt oder weil du zu jung bist. Ich will mal ein Wort zu den Alten sagen. Das wäre doch die Krönung deines langen Menschenlebens, wenn du jetzt, wo du kurz vor den Toren der Ewigkeit stehst, reinen Tisch machen würdest, deine Sünden bekennen, die dir vergeben lässt, damit du aufrecht in das Reich Gottes marschieren kannst. Und dann will ich noch ein Wort zu den Jüngern sagen. Ihr denkt vielleicht, ja, der Pfarrer soll mal die Alten betrommeln, die müssen sowieso bald in die Kiste. Wir haben ja noch Zeit. Ach nee. Wie viel Zeit habt ihr denn noch? 20 Jahre? Oder 2? Oder 2 Wochen. Ich bin Jazzfreund und ich lese die deutsche Jazz-Zeitschrift. Und da war mal ein Interview drin mit dem Michel Petrucciani, das ist ein berühmter Pianist. Und in dem Interview, da hat er nun, wurde der gefragt, was er alles noch vorhat. Und da hat er angefangen zu sagen, was er alles noch machen will für Komposition und welche CDs er noch produzieren will, mit welchen Musikern er zusammenspielen will und so weiter und was er komponieren will. Da hat ihn die Interviewerin unterbrochen. Die hat gesagt, Herr Petrucciani, wann wollen Sie denn das alles machen? Und da hat er wörtlich geantwortet, ich habe doch noch Zeit, ich bin doch noch jung. Na, als ich das Interview in der Zeitung gelesen habe, da lag der Petrucciani schon 4 Wochen unter der Erde. Der hatte gedacht, er hätte noch viel Zeit. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass Gott vielleicht ganz anders darüber denkt. Nicht alle Künstler sind so gewesen wie der. Die Melanie Sonden, die ist in Leipzig gewesen, Konzert gegeben vor 40.000 Leuten, hat sie noch ein Interview gegeben und hat gesagt, wir wissen alle nicht, ob wir morgen noch erleben. Ich lebe jeden Tag so, als ob es mein letzter wäre. Und dann ist sie ins Flugzeug gestiegen und beim Anflug auf Zürich ist das Flugzeug zerschellt. Und das war ihr letzter Tag. Die war vorbereitet. Die war vorbereitet. Ich rufe dich zu Jesus, auch wenn ich dich nicht kenne, das ist völlig egal. Genau du bist gefragt, egal wie schwer du verwundet bist durch deine eigene Dummheit oder durch die Schuld von anderen. Und ich rufe dich zu Jesus, ob du jung oder alt bist und berufe mich auf seine eigenen Worte. Nämlich, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Alle. Da gibt es keine Ausnahme. Hier steht nicht, die Abitur haben und die sich anständig benehmen und so, sondern alle. Da ist keiner ausgeschlossen, auch du nicht. Und selbst wenn du behauptest, du könntest nicht glauben, dann behaupte ich, du könntest doch wenigstens, wie der Mann in der Bibel, mal, der da geschildert wird, sagen, Herr, ich möchte glauben, hilf meinem Unglauben. Das genügt doch für den Anfang. Du brauchst doch nur wieder Zöllner zu sagen, Gott sei mir Sünder gnädig, das reicht doch für den Anfang. Fürchte dich doch nicht, es mal mit Jesus zu versuchen. Auch wenn du das mit dem Kreuz noch nicht so richtig verstanden hast und alles ein bisschen verrückt findest. Jawohl, das Kreuz ist doch genauso verrückt wie die Geschichte von der Schlange auf der Stange. Dass der Sohn Gottes für uns stirbt, der Unschuldige für die Schuldigen, das ist doch eine solche Verrücktheit, die alle unsere Maßstäbe verrückt. Kein Mensch kann das Kreuz erklären, kein Mensch kann das Kreuz begreifen. Aber jeder Mensch kann an das Kreuz glauben und jeder Mensch kann durch das Kreuz gerettet werden. Und die einzige Erklärung für diese Verrücktheit, von der Schlange auf der Stange und von dem Sohn Gottes am Kreuz, die einzige Erklärung für diese Verrücktheit ist doch, dass Gott verrückt ist vor Liebe. Nach einer Welt, die sich ihm gegenüber in Rebellion befindet. So sehr, sagt die Bibel, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. In der Bibel steht, wer die Botschaft vom Kreuz annimmt, ist gerettet. Und wer die Botschaft annehmen will, der kann jetzt mit mir beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen.